Folge 44 des Whisky-Podcasts Grab the Glass. Ist es denn zu fassen, wie jung wir noch alle zusammengekommen sind? Unglaublich. Fast hätten wir es nicht geschafft. Doch heute hat Christian uns eine erlesene Auswahl von Getränken zur Verfügung gestellt, in denen allen eine wunderbare Verbindung zum Whisky liegt.
Ich fass es nicht.
Richtig!
Spoiler. Nehmen wir doch nicht alles vorweg mit. Ja. Aber Folge 44, Mensch!
Aber lassen wir mal lieber den Hauptakteur zu Wort kommen, denn er ist schon ganz gespannt darauf, uns in seine Welt der Fässer zu entführen.
Nein, bin ich eigentlich nicht.
Oh.
Die Sache ist die, ich erzähle euch immer wirklich so viel davon, dass ihr teilweise gelangweilt schon fast einschlaft. Das kriegen die Zuhörer eigentlich auch gar nicht mit, weil oft laber ich vor oder nach der Folge den Leuten die Ohren über die Fässer halt voll. Und deswegen habe ich gedacht, einfach nur erzählen bringt es nicht. Lasst die netten Mittrinker doch auch mal probieren, warum ich immer so begeistert bin, dass Fässer einen Einfluss auf Whisky haben. Und aus diesem Grund haben wir uns in Folge 44 entschieden, mal wieder einen kleinen Special für euch zu machen. Und deswegen trinken wir heute keinen Whisky. Jetzt schalten die Hälfte Leute schon wieder ab.
Und wir trinken auch keine 12 Whiskys, wie sonst immer. Oder Mischgetränke, wie sonst immer.
Deswegen habe ich heute 4 Alkoholiker mitgebracht.
Puh. Und wo sind die?
Fast hätten wir die Leute verloren. Fast.
Und zwar möchte ich mit einem Pedro Ximénez Sherry beginnen, als Aperitif des heutigen Abends. Gefolgt im Hauptgang trinken wir einen Chateau Bonnet Merlot Cabaret Sauvignon aus Bordeaux.
Oh, wie schön er kredenzt.
Als Digestif hinterher gibt es einen Andresen Port Reserve Tawny. Und weil ihr dann eh schon völlig Hacke seid, gibt es zum Abschluss wen, Henrik?
Den Diktator, 12 Jahre Colombian Rum.
Also es ist doch gar nicht so weit entfernt von der 12 verschiedenen Whisky-Cola, zumindest vom Alkoholgehalt
wahrscheinlich, ja.
Ja. Da auch wieder jeder von uns das probiert. Naja, okay.
Knallt auf jeden Fall rein.
Also das Ziel der heutigen Folge ist es, anders als in vielen anderen Situationen, uns nicht möglichst schnell abzuschießen, sondern wirklich mal einen anderen Geschmack zu kriegen. Ich finde, so viele Folgen, wie wir das jetzt schon zusammen machen, habt ihr es auch verdient, eure Geschmacksnuancen deutlich weiterzuentwickeln. Okay. Und ich werde auch in Zukunft zusehen, dass ich dann immer mal wieder Whiskys mitbringe, die dann in Bezug nehmen auf einen Tawny Port, auf einen Pedro Ximénez Sherry, auf einen Bordeaux Fass. Wohl bei Bordeaux Fass, wir erinnern uns, gerade erst vor kurzem hatten wir eine Folge, in der wir einen deutschen Whisky aus einem Bordeaux-Fass hatten.
In Folge 42.
Aha.
Und den Pedro Ximénez hatten wir auch schon mal. Ich weiß so leider überhaupt nicht mehr, wo.
Wir hatten auch einen Rum, hatten wir doch
gerade auch in der letzten Folge. Rum-Finish.
Hatten wir einen Rum-Finish.
Deswegen kamen wir ja drauf.
Haha. Geschickt, eingefädelt.
Und zum Andresenport werde ich später auch noch was sagen. Der hat auch eine besondere Bedeutung für mich. Aber widmen wir uns erst dem ersten Alkoholiker des heutigen Abends, dem Pedro Ximénez. Pedro Ximénez Sherry kommt, wie der Name schon sagt, als Sherry natürlich aus
Spanien.
Richtig. Ich halte hier, das ist natürlich für die Zuhörer nicht zu sehen, eine schöne Karte des sogenannten Sherry-Dreiecks hoch.
Ist das wie das Bermuda-Dreieck?
Fast. Oh. Es ist das spanische Bermuda-Dreieck des Alkoholgenusses.
Aber Sivi, was verschwindet da?
Alkohol
und Gehirnzellen.
Ich hoffe nicht Menschen.
Naja, aufgrund der fehlenden Gehirnzellen vielleicht auch Menschen.
So, also.
Böse, wer jetzt hier Schlüsse zieht.
Nein. Also.
Wir sind ja nicht in Bielefeld, also.
Okay, ja.
Dann wären wir auch gar nicht hier. Da wir allerdings ein Whisky-Podcast sind und uns dann auch intensiv mit den Destillen und dem Whisky auseinandersetzen, glaube ich, ist es nicht so praktisch, wenn wir jetzt hier wild intensivst auf jeden dieser anderen Alkoholiker eingehen, weil ich glaube, dass wir da einfach nicht gewinnen können, auch den Zuhörern nicht die Tiefe vermitteln können, die sie hätten, wenn sie zum Beispiel den speziellen Sherry-Podcast sich extra anhören.
Das stimmt ja. Wir haben jetzt 44 Folgen Whisky besprochen und im Endeffekt sind wir jetzt irgendwo da zwischen, wir wissen was und wir wissen nichts. Also müssten wir jetzt 44 Folgen Sherry machen, um wieder da zu landen, wo wir jetzt mit Whisky sind.
Ja.
Oha.
Also ganz kurz, wichtig ist nur zu wissen, dass Sherry ein verstärkter Weißwein aus Andalusien ist, der einem speziellen Reifeprozess unterzogen wird und der Begriff Sherry aus dem maurischen Namen Sherrish für den heutigen Ort Jerez kommt. Das heißt also, kurz zusammengefasst, Das ist auch hier ein europäisch geschützter Begriff.
Ah.
Das heißt also, wenn ihr einen Sherry kauft, dann wisst ihr, die Trauben kommen aus der Region und sind dort angebaut, abgefüllt in Bottegas bei Jerez.
Also wow. So wie der Champagner.
Genau, wie der Champagner auch eine Markenbezeichnung ist und muss aus der Champagne kommen, ist es hier beim da so, das ist auch geschützt. Hat tolle Geschichten. Ich könnte euch jetzt über irgendwelche, wie die Römer das schon festgestellt haben.
Oje, oje, oje.
Aber
du hast mir doch vorhin erzählt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, was das mit dem Namen zu bedeuten hat.
Ach so, ja.
Das fand ich lustig.
Abschließend zu dem lustigen Namen. Pedro Ximénez ist vermutlich die Verballhornung des deutschen Namens Peter Siemens, der die Weißweintraube dort eingeführt hat.
Aha.
Das kommt ja eigentlich aus Deutschland, ja?
Nein.
Was zur Hölle?
Wir haben lang genug darüber geredet. Es ist viel interessanter, jetzt rauszukriegen, was ihr jetzt schmeckt. Also, es ist ein Wein. Wir haben bis jetzt immer einen scharfen, hochprozentigen.
Aber wir können ein Korkenranking machen.
Verdammt.
Boah.
Ah, das mild und zart.
Klein verspielt.
Die Öffnung ist auch kleiner als viele von den Whiskys, die wir in letzter Zeit hatten beim Öffnen.
Verstehe.
Kann man ja auch.
Eher sieht Weinflasche,
ja auch, ne? Richtig,
ja.
Genau.
Müssen wir jetzt einfach eine andere Skala benutzen? Oder andere Bewertungsmaßstäbe? Fragen wir Fragen.
So. Nein, das ist der für den Wein. Nicht,
das
nicht.
Ist der Sherry.
Der Sherry kommt hier.
Der Sherry kommt in unseren Wein.
Ich habe mich betroffen, das ist alles gut.
Hat sich betroffen. Ich gerade gesagt, weiß
hat sich begossen.
Wisst ihr, kann vor Freude kaum an sich halten.
Nein. Das ist leider korrekt, aber darüber reden wir ein andermal.
Naja, nachdem Christian jetzt so großzügig und unsere Gläser verteilt.
Deswegen lasst uns mit diesem Aperitif, dem Pedro Ximénez Sherry, anstoßen zur ersten Getränk des heutigen Abends. Und grab the glass! Yes. So, Henrik, wie sieht der denn für dich aus? Siehst du hier den klaren Weißwein?
Ich möchte übergeben an meine Kollegin, die eine relativ eindeutige farbliche Zuordnung treffen wird.
Als der Christian das eben eingegossen hat, habe ich sofort daran gedacht, dass es aussieht wie Cola.
Fehlt nur das Blubbern. Hm.
Ja.
Abgestandenes Cola.
So ein Cola, das man alles liebt.
War wässriger Kaffee.
Ja, ne?
Ja. Also
Cola kommt hin, oder?
Ja.
Gatter Kaffee, ja. Schwarz und lecker.
Aber blumiger Kaffee, ey.
So, halt doch mal die Nase rein.
Von daher ergibt sich unser Bouquet.
Pedro Ximénez gehört zu den süßesten Sherrys und ich denke, dass euch das auch voll in die Nase reinknallt.
Voll lecker riecht das.
Ich musste gerade zuerst an Kaffee denken und dann an Kirsche.
Nicht an Rosinen? Oh, interessant. Ich habe
definitiv
die erste assoziiert.
Ja.
Das ist
ja
so
ja,
hart.
Rosinen, ja.
Ja, jetzt wo ihr es sagt, doch.
So richtig, weiß nicht.
Die Pedro Ximénez-Traube ist so richtig, richtig süß. Das ist so mit das Süß. Und jetzt überlegt mal, dieses süße Aroma, das riecht schon so. Und das auch in einem Whisky, das ist eine tolle Sache.
Ein geiler Geruch, ey. Mhm. Und es riecht auch gar nicht so irgendwie krass alkoholisch oder irgendwas.
Na gut, es hat auch weniger. Ich meine, wir müssen überlegen, den Whisky, den wir sonst trinken, der hat immer mal gerne 40 plus. Wir sind hier gerade mal bei 15%.
Wow, das ist natürlich...
Also jetzt wirklich nicht...
Weniger, ja.
Ist halt ein Wein. Ja, ja.
Wir hatten die Rechenfolge vor einer Weile. Wir haben das gelernt.
Unverblümt möchte ich aber trotzdem hinzufügen, dass man sich damit, also mit dem Sherry garantiert, besser abschießen kann als mit dem Whisky.
Ja, der geht runter wie Öl, ne? Wahrscheinlich.
Weil er so aussieht?
Ja. Eher, weil er Zucker reinhaut.
Oh ja.
Wichtig ist, da es sich ja um eine Markenbezeichnung handelt, darf der nicht irgendwie mit Zucker versetzt werden. Also das ist richtig natürliche Süße aus den Trauben und deswegen wird das auch oft gemischt, bis du das hast und an den Fässern. Erinnert ihr euch noch an die Folge, wo ich vom Solera-Verfahren erzählt habe?
Da habe ich dich noch gefragt, wie es funktioniert.
Durch dieses lange Lagern in den großen Fässern zieht er halt so viel Süß. So.
Kann ich auch wieder zu schnüffeln, da riecht so
also,
geil.
Ja. Kein Zuckerkuller.
Nein, definitiv keins.
Wir haben ein Reinheitsgebot. Dann
ja, also.
So, aber lasst uns mal probieren, ob die Süße und diese... Boah, diese... Oh, Junge, sind da viele Rosinen Cheers. Drin.
Ja.
Ja.
In Espanol.
Carajo.
Carajo, ja.
Carajo.
Carajo. Okay.
Holy shit, ist das süß.
Oh schmeckt ja. Das geil.
Mhm. Aber ich finde, man schmeckt auch richtig die Rosinen.
Ja.
Ja.
Mhm.
Schön süß.
Boah. Und schmeckt ihr irgendeinen Alkohol?
Mhm.
Ich auch nicht.
Der kann sich ja voll mit wegschießen.
Mhm. Ja, aber der lebt. Der ist fruchtig, der hat diese Rosinen. Nein, das ist ein Aperitif. Den trinkst du, damit du Lust auf was bekommst. Ja, Herrgott. Nee.
Das ist nicht zu fassen hier. Also wirklich echt lecker.
So cremig.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, was dazu noch sagen soll, außer dass es nach Rosinen schmeckt. Also süß, Rosinen und cremig. Mhm.
Das ist diese extreme Süße und die extreme Rosinigkeit, wenn man das so bezeichnen darf, ist halt auch extra von dem Pedro Ximénez Sherry eine der großen Stärken. Und bevor wir jetzt, deswegen habe ich mich für den auch entschieden, weil die Hoffnung war, dass ihr das auch alles so schmeckt. Mhm. Und wir dieses Aroma, das es ja wirklich so prägnant ist, dann vielleicht auch wiederfinden können, wenn wir dann mit dem Whisky das assoziieren.
Also ich habe mal Osborne Sherry getrunken. Hm? Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich den nie wieder trinken wollte, weil der so gekratzt hat im Hals. Hm. Und ich habe wirklich die halbe Flasche einfach weggekippt.
Tragisch.
Aber das ist ja mit dem jetzt überhaupt nicht zu vergleichen.
Das ist schon sehr weihnachtlich.
Der brennt irgendwann erst irgendwo unten so ein bisschen.
Also was
brennt der? Vielleicht von der Menge her.
Was hast du wieder was irgendwas vergessen? Na gut, aber ich glaube, dass ihr jetzt mit diesem Sherry bereit seid, in den nächsten Gang weiterzusteigen.
Du brauchst nicht ausspülen, weil wir jetzt ein Weinglas brauchen.
Korrekt. Wir trinken jetzt das nächste aus den vor uns stehenden Weingläsern. Mhm. Im Hauptgang ein Chateau Bonnet. Ich habe mich für einen Wein aus Bordeaux entschieden, bezugnehmend auch vor zwei Folgen.
Aber wo ist mein Wildgericht?
Oh, jetzt soll er noch kochen. Also wirklich,
hat schon ja. Es
ist kein Herbst. Also wirklich. Wild gibt es erst im Herbst wieder.
Verdammt, ey.
Wir sind in der Schonzeit,
meine Lieben. Die Sommerdurststrecke.
So. Also
sind wir in Frankreich.
Was isst man denn dazu? Isst man doch wild dazu, oder
nicht? Du kannst natürlich zu dem Rotwein auch schön wild essen, aber es bietet sich aber auch ein Käse sehr gerne dazu an.
Ist das denn trocken, halbtrocken oder süß?
Fisch.
Das ist ein
zu Weißwein.
Ja? Trockener, ja, der aber nicht zu trocken ist. Da kommen wir aber gleich zu den Trockenen. Henrik, walte deines Amtes.
Oh ja, gut.
Aber das müsste ein 2020er sein. Oh, es ist noch 2018er.
Steht da drauf. Der Christian gießt uns jetzt unser wunderbares Probierschlückchen ein. Ist das jetzt eigentlich quasi schon Teil unseres Hauptgangs oder wo sind wir jetzt gelandet?
Wo ist der Spuckeimer?
Nein, so weit sind wir jetzt nicht.
Beim Weintasting hat man einen Spuckeimer.
Ja, wir tasten ja eigentlich nur einen Wein. Also nehmen wir mal an, wir können das trinken, was wir da... Warum hat der Christian nicht das große Glas?
Warum habe ich das andere große Glas nicht?
Ich habe keins geholt.
Weil er nur ein großes Glas geholt hat.
Es nur drei kleine.
Nein, es gab doch ein großes noch.
Es gab zwei große.
Ja,
er wollte eigentlich vier kleine holen.
Ja, das hat aber nur drei. Weil er hat nämlich ein Bild davon.
Ja.
Ich wollte vier kleine holen, weil wir eh nur so wenig trinken.
Jetzt. Wir müssen also noch kleine Weingläser holen oder noch mehr große. Ihr könnt euch entscheiden.
Und eine neue Küche, dass ich die auch
So, kommen wir zum Rotwein.
Oh, wir schwenken. Guck mal, wie schön der Christian schwenken kann, weil er so ein großes Glas hat. Ich bin neidisch.
Ja. Ganz kurz, auch hier wollen wir euch jetzt nicht, da wir kein Wein-Podcast sind, lang mit Fakten. Ich wollte nur ganz kurz auf das Weinanbaugebiet in Bordeaux eingehen. Das ist einfach nur die Region. Auch hier halte ich nochmal eine kurze Karte hoch. Wir haben hier die Stadt Bordeaux mit dem Weinanbaugebiet hier unten in Frankreich. Auch schon bekannt als Weinanbaugebiet seit vielen, vielen Jahrhunderten. Es gibt schon Nachweise aus der römischen Zeit, dass dort Wein angebaut wurde. Allerdings mit Trauben, die aus Spanien rübergeschwappt sind. Der erste große Hype des Weinanbaus hier war, als die Mauren Spanien besetzt hatten und dort den Alkohol verboten hatten. Dann brach das hier so richtig auf. Die Ecke hier unten, die Gascogne, war ja lange Zeit auch englischer Besitz, der englischen Krone. Und deswegen ist der Handel mit England und auch der Weinhandel natürlich darüber sehr, sehr groß. Heutzutage gibt es noch immer 3000 als Chateau bezeichnete Weingüter. Also wenn man hier so ein Chateau hat, ist das nicht, weil da ein Schloss steht, sondern weil einfach das Weingut sich so nennt. Und die schaffen halt diese Weine. So, wichtig ist, dass es sich oft um trockene Weine handelt. Deswegen haben wir auch jetzt hier einen trockenen. Es sind langlebige Rotweine. Und es handelt sich bei den Rotweinsorten, die wir hier aus der Region Bordeaux haben, oft um ein Cuvée. Das klingt erstmal ganz toll, weil es französisch ist. Ist aber nichts anderes
nicht als... Nicht um ein Cuvée?
Fast. Ah. Es ist aber ein Verschnitt. Im Deutschen würde man sagen, ein Verschnitt verschiedener Weine.
In der Whisky-Welt ist das dann ein Blend?
Richtig.
Sehr gut. Meine Güte.
Ich habe was gelernt in 44 Wochen. Ja.
Krasser Shit. Ist das auch wieder ein geschützter Begriff? Bordeaux? Ja, ne?
Ja, genau. Auch hier haben wir wieder die Region.
Deswegen. Aber es ist auch eine Farbe, Bordeaux.
Richtig.
Mhm. Und so sieht er auch aus, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, ich hoffe, wir haben damit unseren heutigen Bildungsauftrag wieder erfüllt. Ja. Grab the glass. Grab
das ist französisch.
Grab the wine.
Enchanté.
Enchanté.
Okay, wir gucken. Ja,
was
ziemlich rotweinig.
Was noch sagen zu Bordeaux? Was?
Ja, der Bordeaux-Wein ist Bordeaux-farben. Danke.
Dunkelrot.
Ein bisschen dunkler oder heller.
Nimm mal eine tiefe Nase.
Das war eine schöne, genau farbliche Erläuterung, muss man sagen.
Ja, ja.
Okay, wir näseln.
Ja.
Bevor wir ein bisschen schwenken.
Riecht wie Rotwein.
Ja.
Ja. Das ist jetzt keine Überraschung. Also,
man riecht auch, dass er trocken ist. Also ja. Muss man schon sagen.
Also ein Weinaroma in einem Whisky rauszuschmecken, finde ich, ist mit eins der einfachsten Sachen, weil eigentlich Wein so geläufig ist als Konsumgut, dass es einfach jeder kennt. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht so viele Sherrys in meinem Leben getrunken, deswegen ist es ganz praktisch gewesen, das einfach mal zu testen, bevor man auch mit Whisky dann anfängt darauf. Aber einen Wein, einfach weil man auf irgendeiner Veranstaltung ist, da gibt es Wein. Natürlich weiß man, wie ein Wein schmeckt. Der eine schmeckt einem besser als der andere. Aber es ist immer vom Grundsätzlichen, dass die Produktion ja gleich ist, ein Wein. Und diese Aromen, die wir jetzt hier auch riechen, dieser trockene Bordeaux-Wein, das in einem Whisky zu verwenden, ist eigentlich machbar.
Ich muss sagen, ich bin trotzdem beim Trinken beim Wein, wahrscheinlich schlagen einen dafür alle, aber ich mag eher lieblichen.
Das ist doch nicht schlimm. Auch du wirst noch mal älter und entscheidest dich dann dafür.
Ach so.
Nein, solche Diskussionen habe ich schon mit so vielen Leuten geführt.
Komm auf die dunkle Seite.
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Es ist die trockene Seite.
Die trockene Seite ist sehr dunkel.
Ja, bist du trocken.
So, genug gescherzt, ab dafür. Würzig.
Würzig sauer.
Ein bisschen zu sauer, ja. Schade. Schade, auch nicht so 100% meins. Diese würzige Note ist interessant. Ich hatte mich extra mit dem Verkäufer noch unterhalten, dass der nicht zu trocken ist. Aber da ich den nochmal wieder sehe, werde ich ihm auch erzählen, was er da erzählt hat. Ich finde den schon sehr trocken, aber trotzdem noch würzig.
Aber ich finde den tatsächlich gar nicht so trocken.
Also ich hatte schon trocknere.
Ja, aber ich finde ihn sauer.
Ja, du musst nur das eine Glas durch, bevor wir uns dann schon dem Digestif gleich widmen.
Oh, ja, beim Essen braucht man Zeit, ne?
Ja.
Ich mag auch eher Weißwein, also das ist, glaube ich, so.
Ja. So, nachdem ich jetzt meinen Mit-Podcastern hier die ersten zwei unserer Alkoholiker für die Fässer präsentiert habe, werden wir uns drin der weiteren Diskussion widmen. Und zwar so in einer kleinen Pause, dass wir wohlgestärkt und mit leeren Gläsern bereit sind für die nächsten zwei.
Wied.
Oi.
In vinum veritas.
Weine nicht, wenn die Pause kommt.
Das ist doch ein Anstürmerwein.
Natürlich.
Der dein Glas hält.
Nachdem wir uns jetzt an dem Gänsewein erfreut haben, den wir nach dem Wein eingenommen haben, kommen wir zum Nachtisch. Was gibt's denn?
Als drittes in unserer Reihenfolge, eher als Digestif, habe ich einen Andresen Porto Reserve Tawny mitgebracht. Hierzu möchte ich nicht viele Worte verlieren. Portwein kommt, wen überrascht es auch, aus Portugal und zwar aus der Gegend um Porto. Hier handelt es sich auch wieder um einen geschützten Begriff und die Gegend ist dafür halt bekannt, auch hier diesen Wein herzustellen, der auch in Fässern reift, die man für Whisky verwenden kann.
Könnte man sagen, dass es dann sehr viele unterschiedliche Naturschutzgebiete für Alkoholiker gibt?
Ja.
Sehr schön.
Finde ich schön. Ja. Aber das Besondere an diesem Portwein ist, diesen habe ich mit einem Freund in einem langen Testverfahren herausgesucht, um ihn zu verwenden für unser Fass, das wir mit Portwein belegt haben, bevor wir unseren Whisky haben drin reifen lassen.
Damit der Wein das dann entsprechend abgeben.
Also richtig. Portwein. Und dieses Portweinaroma eines Tawny Ports, also ich will nicht zu viel verraten, was das für ein nussiges Aroma sein wird, haben wir in einem Portwein-Tasting kennengelernt. Wir sind extra zu einem Portwein-Tasting gegangen, weil Portwein verschiedene Arten hat, verschiedene Lagerungsformen und so weiter. Und da hat uns eine total nette Frau ganz viel dazu erklärt. Und wir beide saßen da mit vielen anderen Gästen. Das war noch bevor Corona zugeschlagen hat und man da nicht mit mehreren Leuten da sitzen konnte. Zumindest wir hatten Spaß und tranken und aßen Weißbrot dazu. Und sie nahm immer nur einen Schluck im Mund und spuckte den dann immer in so ein Spuckdingen extra dafür.
Wow, okay.
Das war so over the top.
Aha.
Weil alle saßen da, trinken, oh, lecker, und sie immer da rein. Das fand ich etwas sehr, sehr merkwürdig.
Als Profi vielleicht schon einfach genug davon gehabt. Also.
Vielleicht durfte sie ja auch nicht so viel Alkohol trinken und musste deswegen immer, weil sie ja danach vielleicht noch ein Tasting gibt und noch ein Tasting.
Oder weiß fahren das ja. Musste.
Nee, sie musste nicht fahren.
Oh.
So, wie auch immer, der Andresen Port ist ganz toll und ich werde ihn jetzt öffnen für uns.
Ja, zumindest die Schutzverpackung.
Ja. Und wir sehen die Premium-Banderole.
Brauchen wir nicht.
Brauchen wir nicht.
Oh. Achtung. Trockenranking.
Da geht was.
Vollmündig, aber leicht.
Ein schönes helles Plop.
Ja, ein heller Plop.
Vielleicht hat er ja wenig Kalorien.
Eher von der Kategorie leicht.
Ja. Naja, eher auch wieder in Richtung 3, so wie der andere.
Hat ja nichts mit Eierlikör zu tun.
Nein.
Supporten und so.
Junge. Ja. Wenn du so weitermachst, kriegst du das nächste Mal, wenn wir Whisky trinken, nur Eierlikör.
Bitte nicht.
Dann müssen wir ihn aber leider ausschließen.
Bitte nicht.
Ist er dann noch Bauer?
Bitte nicht.
Hilfshühnerbauer.
Hilfshühnerbauer.
Das heißt aber, du bist der Hühnerbauer.
Oh, fuck, nein. So, es sind diesmal rote Trauben. Das sehen wir auch ganz klar an der Färbung.
Oh, ja.
Es gibt allerdings sehr selten auch mal einen weißen Portwein. Der ist aber eher ungewöhnlich. Hier haben wir es einem ganz klassischen Tawny Port zu tun, der mehr als 3 Jahre Reifungsdauer hatte. Und wir sehen schöne rote Traubenfarben.
Ein bisschen bräunlich sogar.
Kirschsaft?
Ja. Mhm. Verunreinigter Kirschsaft von der Farbe.
Und ob er besser schmeckt als verunreinigter Kirschsaft, stellen wir fest nach Grab the Glass. Yes. So, habt ihr hier auch die süßen Noten?
Mhm. Im Vergleich zum Sherry sogar eher herb.
Mhm. Riecht mehr wie der Rotwein.
Hat auch 20%.
Oh. Finde ich.
Etwas würziger, genau.
Und schärfer.
Eine leichte alkoholische Schärfe ist damit drin, ja. Mhm. Sehr, sehr schön rund, so wie ich in Erinnerung habe. Sehr lecker. Mal gucken, wie er euch schmeckt.
Prost. Mhm. Prost.
Nicht ganz diese erdrückende Süße, aber trotzdem bisschen, vorne auf.
Ein bisschen süß-säuerlich, ne?
So ein bisschen. Ich trinke den auch schon ein bisschen länger. Deswegen ist die Erwartung, es schmeckt man das, was man dann halt auch erwartet. Aber diese etwas nussigen Töne kriege ich hier halt schön mit. Das ist auch der Grund, warum wir uns für den entschieden haben. Das muss aber nicht so sein, kann bei jedem anders sein.
Also ich würde jetzt sogar sagen, das wäre eine Mischung aus dem Sherry und dem Rotwein, den wir gerade hatten.
Ja, Rosinen irgendwie. Mhm. So schmeckt schon kirschig.
Ja, diese dunklen Beeren, diese Süße der dunklen Beeren am Anfang, aber sagen wir mal ein bisschen schärfer hinten raus. Und dann kommt für mich hinten oben auch dieses Nussige etwas mehr durch. Und wenn ich dann mal meinen Whisky mitbringe, den wir selbst gereift haben, können wir gucken, ob wir das alles rausschmecken.
Ha, der Nüsse-Spezialist bin ich jetzt nicht so.
Nee.
Ich merke das schon so ein bisschen, dass es nussig ist.
Doch, am Ende.
Aber das Saure überwiegt ein bisschen. Also ist es erst sehr süß, dann ist schon irgendwie was Nussiges da, aber das Saure überwiegt das Nussige ein bisschen.
Am Ende im Mund irgendwie sowas wie Walnuss oder sowas.
Aber ich hoffe, dass euch das ein bisschen, diese Süße wieder mehr entgegenkommt als eben die Würzigkeit des Bordeaux.
Mir auf jeden Fall, ja.
Finde ich gut. Also besser als den Rotwein.
Ja. Henrik, du guckst noch immer etwas kritisch.
Sehr gut eigentlich, ja.
So, dann machen wir mal zwischendrin die Gläser sauber.
Oioioi, sehr gut. Ja.
Jetzt muss ich gleich schon wieder exen?
Also ja, musst echt. Du. Okay.
Ja, Prost.
Ich finde, es wird Zeit, zu den hochprozentigen Sachen zu kommen.
Zum Suff.
Zum Suff.
Henrik.
Das, was man nach dem Essen macht, ja.
Henrik, erzähl uns was zum Suff.
Jetzt gib uns die Prozente in die Hände und dann gehen wir zu unserem Lieblingsfreund über.
Ist das nicht der falsche Dialekt, den du da gerade
anhörst? Ja, mach doch mal bitte jetzt einen vernünftigen kolumbianischen Akzent nach.
Kolumbianisch?
Ja.
Ja, mit Sächsisch gepaart.
Kolumbianisch, ne, super. Ne?
Da, wie heißt er denn auf Sächsisch?
Ne, der heißt nämlich ja Diktator. Ne? Diktator. Ne, da haben wir in Deutschland eine lange Geschichte mit, weil wir müssen uns
treffen. Gerade Folge 44 möchte ich.
Nein, das fangen wir gar nicht erst an. Aber, gehen wir jetzt wieder den richtigen Akzent über. Akzentfrei am besten, weil Kolumbianisch ist nicht so meine Stärke. Aber wie schon erwähnt, der Diktator. 12 Jahre, natürlich kolumbianischer Rum, kommt natürlich aus Kolumbien. Und dabei handelt es sich natürlich um eine 1913 gegründete Destille, deren Wurzeln aber noch viel weiter zurückgehen.
Oh.
Es gab da nämlich einen Severo Arango y Ferro, das war der Vorfahr des Gründers. Und der kam schon 1751 nach Kolumbien und hat sich da sehr viel mit dem Handel beschäftigt, mit der damaligen Mutterkonzern Spanien, um da Handelswege weiter aufzubauen und auszubreiten. Und er hat auch wegen seinem energetischen Wesen den wunderbaren Titelspitznamen Diktator bekommen.
Was heißt das denn jetzt wirklich Diktator?
Oder heißt das
ja? Oh. So, weil er so energetisch war. Jedenfalls hat der dann damals schon eine Leidenschaft für die Rumproduktion entwickelt, generell. Und sein Nachfahre hat dann aufgrund dessen diese wunderbare Abfüllung entwickelt, die auf ihn zurückgeht, den Diktator.
Das ist doch schon mal was.
Genau, und der Rum selber natürlich wird in einem ganz üblichen Destillationsverfahren hergestellt.
Ja genau, aber wie denn? Das würde mich jetzt schon nochmal interessieren. Ist das sehr unterschiedlich zum Whisky oder nicht?
Zuckerrohr.
Ganz genau, weil die meisten Rumsorten gehen halt auf, als Ausgangsmaterial auf Melasse zurück. Das ist ein Rückstand, der beim Kochen von Zuckerrohr entsteht. Und beim Dictador ist das jetzt nochmal ein bisschen anders.
Was auch sehr interessant ist, Melasse wird auch in Shisha-Tabak verwendet. Und zwar, dass das richtig schön raucht.
Schon mal gehört, ja.
Kinders, das ist alles richtig und total toll, aber wir sind kein Rum-Podcast. Deswegen halten wir das jetzt kurz.
Nein, nur kurz.
Aber der Rum ist ein entfernter Verwandter des Whiskys. Und gehört zu den wichtigsten Spirituosen der Welt.
Ja, deswegen wird es Zeit, dass der jetzt auch ins Glas kommt. Hendrik, nicht erzählen.
Gleich mal rum.
Wie gesagt, der ist 12 Jahre in gebrauchten Eisenfässern gereift. Ja, und dann die Besonderheit, die der Diktator eigentlich noch an sich hat, ist, dass er als Grundmittel den Zuckerrohr Honig hat. Das ist ein Rückstand, der beim Aufkochen entsteht. Und damit hat er ein ganz besonderes Geschmacksprofil im Vergleich zu anderen Rums.
Ja, ist ja gut. Ach, jetzt.
Sehen wir gleich und sie
Korkenranking jetzt. Ja, das klingt schon eher nach Whisky.
Ja, das klingt eher wie eine Whiskyflasche, ja.
Ja, schon ein bisschen, da hört man die Prozente.
8.
Oh ja, er ist erfreut heute, dass er mal wieder ein bisschen was Sprittigeres im Glas hat.
Wie viel Prozent hat er im Glas?
Ein Schirm, der jetzt denkt, dass da...
Henrik, wie viel Prozent hat er denn?
Der hat 40, ne?
Ja, also wie ein Whisky.
Ist schon sehr schön.
Würdest du vielleicht das Wasser aus...
Ja, es ist aus.
Ja, der wollte schummeln. Wenn dann ein Tropfen dran, aber doch kein halbes Glas.
Er wollte Grog.
Das war ein bisschen vorbelegt, das Glas musste ein bisschen einweichen, um die Noten des vorherigen Getränks rauszuholen.
Ja, der Hendrik wollte einfach Grog
tun. Wow, dafür habe ich auch gleich ein bisschen mehr bekommen, das ist schon gut.
Streich das bisschen. Na, do not cheat. Hier können wir uns gleich auch über die Farbe auslassen, aber erstmal zum Abschluss des Abends und zum Suff kommend.
Und grab the glass.
Grab the glass.
Das ist schon sehr, also gibt es auch Whiskys mit der Farbe.
Ja, definitiv.
Ja. Ich kriege das Wort Zuckercouleur eine ganz neue Bedeutung.
Mhm. Aber es ist schon sehr rötlich.
Ja. Ich finde sogar eher orange.
Ja, ist ja.
Ich finde ja den letzten Satz sehr einleuchtend auf der Flasche.
Schieß los.
Der sagt, lose yourself in a glass.
Ja. Ist aber positiv gemeint.
Hendrik,
also ich soll deine Sorgen vergessen und nicht...
Hendrik, lass das T-Shirt an.
Oh, Christian.
Ja.
Jederzeit.
So, jetzt aber genug und ab damit.
Prostel. Aber erstmal riechen.
Ja. Was sind das? Das sind aber die klassischen Rumnoten.
Also definitiv unsere alkoholische Schärfe heute Abend.
Ja. Mhm. Der riecht am schärfsten auf jeden Fall. Ja gut, er hat aber auch am meisten.
Mhm. Ja. Ja, wer viel hat, ne, der kann viel zeigen.
Aber der riecht schon sehr süß, also finde ich.
Ja.
Hier geht es um die Prozente.
Könnte daran liegen, dass Zuckerrohr Hauptbestandteil ist.
Ach Quatsch, eine wilde These, die du da aufstellst.
Sehr steil, sehr steil.
Du möchtest hier dem Hilfsbauer den Rang ablaufen, ich merke das schon.
Also, meine Zusammenfassung ist karamellfarben, es riecht nach Karamell.
Vielleicht schmeckt es auch danach.
Es ist flüssiges Karamell.
Okay, mit ein bisschen Sprit.
Ja, dann
probier mal.
Da hat man aber schon mal schlechtere Rums getrunken.
Ja.
Holzig.
Ja.
Ja. Klitzekleines bisschen bitter.
Ich finde am Anfang voll süß.
Ja, ja. Diese Süße, die man von so einem Billigrum kennt, die eigentlich den Mund erschlägt, hast du hier nur wirklich am Anfang. Da kommen mehr Geschmacksnoten durch, das ist schön. Am Anfang süß und dann holzig.
Und ganz am Ende habe ich noch ein bisschen Schucki.
Und irgendein merkwürdiger Geschmack.
Das ist der Tabak.
Mhm.
Mit ein bisschen Leder vermengt.
Ja, also ledriger Tabak. Ja.
Das kommt so in, ich weiß nicht, ich würde es vierteln. Am Anfang süß, dann Tabak oder was auch immer das dann ist. Und dann ein bisschen Alkohol und einen Abgang.
Ja. Wieso hört sich das so kubanisch an, statt kolumbianisch?
Ja,
ich weiß auch nicht.
Ja, Che Guevara ist aus Kuba dann nach der erfolgreichen Revolution über Afrika nach Kolumbien gekommen.
Hm. Ich war schon in Kuba. Weißt du was? Kuba war geil. Aber der einheimische Rum war nicht so geil.
Diktator?
Aber lecker.
Ja, der ist toll.
Der ist echt gut.
Also ich meinst es ja nicht, ey.
Echt nicht?
Ich bin nicht der Freund von dem... Ich habe fast schon das Gefühl, anhaltenden Tabakgeschmack da.
Also ich habe bei mir zu Hause einen Nicaragua-Gum. Mhm. Der schmeckt nicht so gut wie der Diktator.
Haben denn Rums generell dieses Tabak-Flavor drin?
Nein.
Ich habe gerade eine Erleuchtung.
Oh Gott.
Dieses Bittere, was nach Tabak schmeckt, womit ich immer Druckerschwärze verbinde, ist tatsächlich Tabak.
Das kann sein. Und es begab sich zu der Zeit.
Oh nein, jetzt fängt das wieder an.
Und
Christian!
Also wirklich.
Von daher widmen wir uns jetzt nochmal den Inhalt unserer Gläser. Matthias, nachdem du jetzt diese 4 verschiedenen Fasstypen probiert hast, möchtest du dich mal dazu äußern?
Also ich denke, den Rotwein habe ich bis jetzt noch nicht in irgendwelchen Whiskys rausschmecken können. In gar keiner Form. Den Sherry und den Portwein schon eher, wegen der Süße. Also die sind ja wirklich sehr süß. Kann man halt sehr gut rausschmecken, finde ich. Und den Dictador, den Rum, also ich weiß nicht, Whisky mit dem Rum, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das Rum, also Rum, also so ein Rum ist hier. Ne? Also,
ja, es ist halt die Frage, wir trinken halt einen wirklich schönen 12-Jährigen.
Es ist wirklich nicht einfach, das rauszuschmecken in irgendwelchen Whiskys.
Aber wir sind ja auch gerade erst bei Folge 44. Wir haben ja Zeit, das noch weiter zu vertiefen. Apropos vertiefen. So, Henrik, wenn du das vertiefst, welche der Geschmacksnuancen, die du jetzt heute kennengelernt hast, dieser vier verschiedenen Alkohole, erwartest du oder hoffst du in den nächsten Whiskys auch mal kennenzulernen?
Also wir haben ja schon ein paar kennengelernt. Rum gibt es wohl auch sehr viel unterschiedlichen. Von daher könnte es da echt interessant sein, da verschiedene vielleicht auch noch kennenzulernen. Verschiedene Finishes mit unterschiedlichen Rums.
Ist ja auch so, dass Whisky alle unterschiedlich schmeckt. Genau. Deswegen ist es ziemlich schwierig.
Eben. Ja. Auch wenn ich dir jetzt den Dictador finde ich am Anfang immer am Geschmack nicht sehr gut, aber ich glaube, bin ich dieser Freund von diesem Tabak da, der dabei ist. Was aber auch nicht so schlimm ist, ist immer eine Geschmacksfrage. Der Sherry, den fand ich immer noch Bombe. Echt lecker, kann man machen.
Den Teil meines Fazits kürze ich gleich raus, da bin ich voll dabei. Also Sherry ist hier wirklich der Sieger.
Warte,
für mich.
Geh ich mit.
Und für dich auch.
Ja, all in, ne?
Ja. Der Sherry ist rausgekürzt.
Ja. Ja, und der Rotwein, ja gut, gibt glaube ich bessere und schlechtere vielleicht und auch mittlere. Vielleicht wäre noch eine geile Frage, so ein Finish mit einem, also ob man das macht überhaupt, ne, dass man ein liebliches Fass nimmt dafür.
Nein.
Und ein trockenes gar nicht.
Nein. Ein liebliches Fass.
Also es gibt ja lieblichen Rotwein.
Fass, ja, Fass. Schon klar.
Nee, boah. Also es gibt sehr wenig lieblichen Rotwein, es gibt mehr lieblichen Weißwein.
Genau.
Aber es wird generell weniger Weißweinfässer benutzt als Rotweinfässer, weil die weniger Charakter und Geschmack abgeben. Auch mit der Farbe ist das eine Katastrophe.
Zudem wird lieblicher Rotwein nicht sehr lange gelagert.
Ja. Das heißt, das Fass kann weniger aufnehmen.
Ja gut, den Rotwein hätte ich dann lieber mal noch einen anderen gehabt.
Ja, nein, ist ja alles, ist ja super, das ist ja geschmacklich.
Aber war ja der Bordeaux die Verbindung, ne?
Ja.
Zu der Folge davor.
Ja.
Davor.
Zwei Folgen
davor. Davor. Ja, irgendwann davor.
Ja, und der Portwein, der war auch ganz okay. Fand ich gut. Ich hätte den Sherry noch ein Stückchen drüber gesetzt.
Also Sherry, top, ne? Haben wir ja gerade schon dreimal gesagt.
Ja.
Brauche ich auch gar nichts mehr weiter zu sagen. Ja, der Rotwein war so gar nicht meins. Der Portwein war auch super. Aber da ich auch ganz gerne neben dem Whisky mal einen Rum trinke, weil...
Bietet sich an.
Ich habe ja auch so ein paar Sorten, die ich ganz gerne davon trinke und finde, der Dictador war auch ganz gut dabei heute. Aber, um ganz ehrlich zu sein, von den Whiskys, die wir bisher probiert haben, vielleicht der Pedro Jiménez, den ich irgendwann mal wiedererkannt habe, so ein bisschen irgendwie irgendwo. Aber wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, kann ich nicht sagen, dass das irgendwie schon mal da war für mich.
Ich werde zusehen, dass das, was wir jetzt probiert haben, gerade mit dem Sherry, der ja allen sehr gut geschmeckt hat, auch mal in einem Whisky auftaucht. Es gibt ja extra Whiskys, die auch in Pedro Jiménez-Fässern gelagert wurden. Da wollen wir doch mal schauen, was wir da rauskriegen. Wir hatten ja gerade erst vor kurzem einen Deutschen im Bordeaux-Fass. Werden wir nachher dann off-air, wenn wir mit dem Podcast durch sind, bestimmt nochmal einen Vergleich ziehen können zwischen dem Bordeaux, den ich hier habe, und dem deutschen Whisky in Bordeaux-Fässern, was wir da feststellen können.
Oh, Chris, das ist wieder ein schlimmer Finger und bedient sich an den Vorräten.
Und ja, trotzdem freut es mich, dass ihr, sag ich mal, jetzt in die Fasswelt mit den verschiedenen Geschmacksrichtungen doch sehr weit eingestiegen seid. Und ich hoffe, dass wir daraus für die Zukunft lernen. Genau das. Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mal was anderes zu trinken. Wie gesagt, das war eine Special-Folge. Das heißt nicht, dass wir jetzt anfangen, Sherry-Podcast zu werden, auch wenn es euch so gut geschmeckt hat.
Ja. Aber apropos Christian, du hast ja gerade gesagt, wir haben heute mal was anderes getrunken.
Ja.
Nächste Woche wird das auch was ganz anderes.
Wir machen uns frei.
Nein, machen wir uns nicht.
Was?
Die
Sommer?
Folge nächste Woche ist eine tolle Folge.
Sauna?
Leider bin ich nächste Woche krank und kann daran nicht teilnehmen, aber die drei werden mich tatkräftig vertreten und werden aus dem Vollen schöpfen.
Das glaubst du doch selber nicht.
Doch.
weiter.
Ich befürchte, die warten dann einfach so lange, bis ich wirklich auftauche.
Das ist absolut der Fall.
Nee, fahren dann einfach hin.
Achso, oh, okay.
Oh, die wissen, wo ich wohne.
Weil wir können dann auch wieder zurückfahren, weil ist dann kein Problem mehr, weil wir brauchen ja nicht drauf achten, ob wir was trinken oder nicht trinken.
Verdammt,
wenn du nicht zum Glück kommst, dann kommt das Glück zu dir.
Oh Gott.
Naja, kurz und knapp. Wir befassen uns nächste Woche mit Whisky-Alternativen, weil wir finden, auch als Whisky-Podcast sollte man sowas mal angehen. Nee. Auch wenn das Thema nicht immer ganz so lustig ist, könnte es ein bisschen ernster werden.
Nein.
Es ist doch gar nicht alternativ, es ist nur...
Doch.
Weißweinschorle?
Oh Gott. Halt die Fresse. Nein, wir versuchen etwas, was es noch nicht so lange auf dem Markt gibt, und zwar Whisky bzw. Alkoholsorten ohne Alkohol.
Naja, also 1998, noch nicht so lange.
Im Verhältnis zu dem, seit wann es gegorene Trauben gibt, 3000 vor Christus, ist das eine kurze Zeit.
Ja, okay, ja. Immer die Relation beachten, immer die Relation beachten, ja.
Also beschäftigen wir uns mit Wasser, nein.
Dem Wasser des Lebens.
Hat er denn Jesus da? Weil Wasser zu Wein, ne? Dann sind wir wieder drin.
Oh. Ja. Oh Gott. Ich glaube, die nächste Folge wird voll mit Karlauern.
Ich verstehe, wo Menschen der Religion beitreten.
Ja. Oh, wenn es wieder heißt.
Rap the Girls!